Und damit sind wir wieder live. Einen schönen guten Morgen und ganz liebe Grüße aus dem hohen Norden. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Crypto-Nerds Uncut, wie jede Woche, 11.30 Uhr am Freitag. Und erstmal wieder, na oder wie fangen wir an? Es ist heute ein bisschen anders. Für all diejenigen, die noch nicht im Livestream zuschauen und einfach nur zuhören oder den Podcast am Ende ohne das Video hören, heute ist etwas anders. Der liebe Sascha war die ganze Woche auf der ECC in Cannes unterwegs und hat La Dolce Vita genossen. Und ja, dann fiel ihm gestern Abend ein, ja, Mist, jetzt ist ja auch noch Ostern. Ich glaube, das passt nicht so ganz. So, und dann wurde zu Hause der gute Mann eingenordet. So, ich kenne das auch ganz gut, ja, wenn die Planung dann doch mal ein bisschen über Kreuz läuft. Und dann hat er gesagt, ah, Mist, ich kann morgen nicht. Und dann sage ich, gut, ja, dann muss ich mal gucken, wer als Urlaubsvertretung in Frage kommt. Und dann habe ich mir ganz schnell den Werner geschnappt von Pekuna, Werner Hoffmann, der letzte Woche schon auf den Anlegertagen in München, wo wir uns getroffen haben, gesagt hat: Ja, Mensch, du, ich hätte eigentlich auch mal Bock, Podcast so nicht nur über Steuern mit dir zu machen, sondern auch so, was macht der Markt gerade so, was sind gerade so die Hot Topics? Und here we are. Herzlich willkommen, Werner. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Erik.
Ja,
Freut
sehr,
mich,
sehr
dabei
gerne.
sein zu dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ging
Ja.
schneller, als gedacht, ja, und hier sind wir schon.
Absolut. Mal so kurz erwähnen im Nebensatz: So, hey, wir reden ja untereinander auch über alle möglichen Kryptothemen und im
Genau.
Podcast immer nur über Steuern. Lass doch das auch mal weitermachen. Und vielleicht braucht ihr ja mal jemanden. Und keine 4 Tage hat es gedauert,
Genau, richtig.
bis du
Das war
meintest: So, ja, jetzt wäre Zeit für eine Urlaubsvertretung.
genau, richtig. Das war super Short Notice und vielen Dank, dass du es so kurzfristig möglich machen kannst. Du bist gerade auch noch unterwegs, ja. Vielleicht ist das Bild auch nicht ganz optimal, ja, aber es kommt ja dementsprechend auf die Inhalte an und ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Und bevor wir starten, erstmal wie immer, lieben Dank an unseren Partner Bison, der das Ganze hier unterstützt. Liebe Grüße nach Stuttgart. Tatsächlich in 2 Wochen ist die Invest. Für all diejenigen, die noch kein Ticket haben, schaut gerne mal nach. Es gibt noch Tickets und Bison wird auch stark vertreten sein auf der Invest in Stuttgart, in ihrer Hometown. Ich würde sagen, Werner, starten wir rein. Wie immer, ich mache mal kurz einen Screenshare an und wir sprechen mal darüber, was die Woche so passiert ist. Und es waren ja doch einige Themen und einige Highlights und auch einige Lowlights dabei. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. CoinMarketCap, wie immer, standardmäßig, machen wir einmal auf. Ja, Bitcoin, letzten 7 Tage minus 1,5%. Ja, also ich glaube, der Markt bleibt weiter schwierig, gerade auch wenn wir gucken, die groß angekündigte Rede von Trump. Also fragt man sich so, da war jetzt nicht viel Neues dabei und auch nicht viel Hilfreiches. Und de facto hat der Markt da auch ein Stück weit negativ drauf reagiert und ist dann erstmal richtig in die Knie gegangen. Hat es zum Glück wieder ein bisschen erholt, aber de facto sind wir hier eher in einem Negativ-Trend, der sich auch gleich mit anderen Zahlen noch so ein bisschen bestätigen lässt. Aber schauen wir mal so ein Stück weit auf die Gewinner und Verlierer der Woche. Und da ist unter anderem Algorand dabei. Und ich bin nicht zu tief reingegangen, aber ich kann mir vorstellen, das ganze Thema Quantum, Post-Quantum Computing-Sicherheit ist ein Thema, was Algorand schon relativ lange auf dem Schirm hat. Und ich habe mir das mal angeschaut. Die hatten tatsächlich als ja, einer der ersten Protokolle oder einer der frühen Protokolle schon 2025 die erste Quantum-computersichere Transaktion durchgeführt. Und jetzt ist gerade vor, ich meine, 2 Tagen, 1,5, 2 Tagen, das von Google rausgekommen, dieses Paper zum Thema Quantum-Sicherheit. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Und aus meiner Sicht ist das so ein Stück weit höchstwahrscheinlich der Treiber des Kurses aktuell, dass die jetzt mit der Vermarktung rausgehen und sagen: Hey, wir haben es 2025 schon sicher gehabt, was Quantum-Computing angeht. Und das ist da mein Take auf die Nummer. Genau. Schauen wir mal auf die Verlierer der Woche oder hast du da noch was hinzuzufügen, Werner?
Gerne. Ja, ich glaube auch die letzte Woche, es war viel Seitwärtsbewegung, es gab ein paar Ausreißer und dass Algorand hier so weit oben dabei ist, höchstwahrscheinlich die Quantum Computing-Sache.
Ja, genau. Schauen wir mal auf die Verlierer der Woche. Werner, da hast du mal reingeschaut, wer da
Genau.
dazugehört.
Ich habe mir nur Etena angeschaut als den größten Verlierer mit minus 14%, was bei denen so los war und was da so, warum es da so nach unten ging. Ich konnte keine hundertprozentig klare Antwort finden, aber die haben eine größere Meldung rausbekommen und zwar wird da nächste Woche oder in mittlerweile, glaube ich, 2 Tagen ein größerer Token-Drop kommen. Das heißt, es werden Token auf neue, auf quasi ein Airdrop auf neue Anleger verteilt und ich vermute, dass diese Ankündigung die Bestandsanleger dazu motiviert hat, zu verkaufen, weil viel von diesen Airdrops wird sehr schnell abverkauft, was dann oft zu Kurseinbrüchen nach dem Drop führt. Und nachdem es jetzt angekündigt war und der Drop ziemlich genau mit zeitlich übereinstimmt, gehe ich davon aus, dass das hier die Ursache war.
Ja, okay. Dann gucken wir uns mal Fear and Greed Index an. Ja, also wir waren eigentlich schon in einem guten Aufschwung, tatsächlich auch schon wieder über 45 oder ja, bei 45 so um den Dreh, Mitte März. Und jetzt sind wir wieder bei 28. Also Verunsicherung ist weiter im Markt. Es war mal ein kurzer Aufschwung zu sehen, aber ich glaube, gerade auch nach den letzten Ankündigungen jetzt auch von Trump, Unsicherheit im Iran-Krieg. Man weiß jetzt nicht, geht es noch 2 bis 3 Wochen, so wie er jetzt gesagt hat, oder kommen jetzt doch noch Bodentruppen, kommen keine Bodentruppen? Ja, also wir sind jetzt hier kein geopolitischer Podcast, aber es ist natürlich immer wichtig, da auch einen Blick drauf zu haben. Ich glaube aber auch, viele sind ein bisschen zu stark so auf diesem Was sagt Trump Trading, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, und lassen sich da, glaube ich, auch mal schnell in die Irre führen. Ja? Also ich glaube, man sollte jetzt nicht nur darauf traden, sondern sich auch noch andere Parameter anschauen und sich da auch nicht unbedingt immer irre machen lassen. Ja, so. Kommt natürlich immer drauf an, wie tradet man, was macht man und was für Auswirkungen könnte es haben auf sein Trading-Verhalten. Genau. Okay, so viel einmal dazu. Wir hatten noch das Thema Strategy mit dabei. Keine Woche ohne Strategy, könnte man sagen. Aber diese Woche war was anders, Werner.
Es war seit langem die allererste Woche, in der Strategy nicht nachgekauft hat, und das sind tatsächlich relativ große News, weil Strategy ja sich dazu committed hat, jede Woche Bitcoin zu kaufen und Michael Saylor da ja auch als großer Verfechter ist. Ich glaube, es ist jetzt nicht gleich als Trendwende zu sehen, sondern es hat bestimmt irgendwelche internen Gründe. Die werden jetzt nicht anfangen, ihre Sachen nur zu halten oder abzuverkaufen, aber allein, dass sie nicht nachkaufen, war schon so ein kleiner Schock für die gerade Bitcoin-Community, die ja doch ein Auge auf Strategy und was Saylor da so genau gemacht haben.
Genau. Also wir haben uns das Ganze nochmal angeschaut. Ja, also es gab auch tatsächlich keine Bewegung auf dem Wallet von Strategy. Wir haben uns das angeschaut über Arcam Intelligence. Für diejenigen, die das im Video jetzt schauen, die sehen es. Ja, da gab es dann die letzte größere Transaktion mit 38 Millionen US-Dollar in etwa. Und danach gab es jetzt die letzten Tage und Wochen gab es jetzt erstmal keinen weiteren Buy. Genau. Das dazu. Dann Morgan Stanley, wieder ein Positivsignal, könnte man sagen, in die Community hinein. Also Morgan Stanley möchte tatsächlich sein Spot Bitcoin ETF im April launchen. Ja, da sind sie jetzt noch anscheinend wenige Tage oder Wochen davon entfernt, das Ganze final freizugeben. Man sieht jetzt aber tatsächlich doch die letzten Tage auch eher einen sehr großen Ausfluss potenziell eher als einen Inflow in die Bitcoin-ETFs, ja, wenn man über alle hinweg schaut. Ich habe da gerade mal von Farsight Investors den Bitcoin-ETF-Flow aufgemacht und da summieren sie sozusagen alle Summen aller ETFs und da sieht man dann doch die letzten 7 Tage 171 Millionen Outflow, 225 Millionen Outflow, dann 69 Inflow, 117 Inflow, 173 Outflow und jetzt nochmal am 2. April gestern 9 Millionen akkumuliert sozusagen Inflow. Ja, macht eher ein Outflow Überhang, ja. Und passt, glaube ich, auch so ein bisschen so zu den letzten Wochen, auch wenn man sich da mal die letzten Wochen genauer auch bei den Bitcoin-ETFs anschaut. Genau. Wenn du dazu ein Take?
Ja, stimmt, mit meiner Marktwahrnehmung überein, mit dem Fear Greed Index, mit den Kursen. Also ist jetzt keine große Überraschung. Auch hier würde ich jetzt sagen, kein großer Grund, Panik zu bekommen. Auch hier die Leute verkaufen, ob's echte Bitcoin sind oder Bitcoin ETF.
Ja, definitiv. Jetzt noch ein Thema. Ich hatte tatsächlich, wann war das? Ich meine, das war Ende letzten Jahres. War ich in Berlin auf einem Event Und da ging es auch so um das Thema Vorsorge, Investments, Krypto. Und da war ein CDU-Politiker, der im Finanzausschuss sitzt. Ich komme nicht mehr auf seinen Namen. Eigentlich habe ich ein ganz gutes Namensgedächtnis, aber jetzt komme ich nicht mehr drauf, ist nicht schlimm. Mit dem habe ich diskutiert, der war dann für eine Fragerunde da und dann habe ich ihn gefragt, da ging es um das Thema Aktienrente damals noch. Und dann habe ich ihn gefragt, warum spielt denn da Bitcoin bzw. Krypto keine Rolle? Und seine Aussage war damals, wir wären erstmal froh, wenn wir Schritt 1 hinbekommen, eine Aktienrente. Und deswegen sind wir noch ganz weit davon entfernt, überhaupt über Bitcoin slash Krypto in einem Altersvorsorgekonzept, einem staatlichen, ja, nachzudenken. So. Turns out, wenn wir jetzt schauen, du hast den Artikel vom Blocktrainer mitgebracht. Ja, Bitcoin bleibt beim Altersvorsorgedepot außen vor und Aktien ja dementsprechend auch, so wie ich es verstanden habe. Ja, selbst das, was er
Ja.
damals dort gesagt hat, ist nicht Teil dessen geworden.
Ja, also man muss ein bisschen weiter ausholen. Das damals war ja das Konzept der Aktienrente. Ich glaube, das wurde relativ über den Haufen geworfen. Jetzt heißt es Altersvorsorgedepot, wurde nochmal komplett neu ausgearbeitet, auch unter anderer Regierung ja jetzt. Und grundsätzlich, ich bin relativ happy mit dem Ergebnis. Zwar nicht hundertprozentig, aber ich sage mal, was sie machen und was man damit machen kann, schaut erstmal relativ gut aus. Das wurde jetzt auch verabschiedet letzte Woche. Allerdings, das Thema Bitcoin bleibt erstmal außen vor, wie auch Blocktrainer das sehr gut recherchiert hat. Die beschreiben dann auch nochmal ein bisschen mehr. Es ist sogar so, auch Einzelaktien bleiben außen vor. Also es geht wirklich nur um ETFs und zertifizierte ETFs, die irgendeine gewisse Risikoklasse haben. Also es wird sehr eingeschränkt sein, was man da alles wirklich investieren kann. Sehr breit gefächerte Sachen, was aber irgendwo für ein Altersvorsorgedepot auch Sinn macht. Ein Riesenvorteil ist auch die nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, es wird bei einem normalen ETF-Depot gibt es die Vorabzugspauschale, die Vorabpauschale. Das heißt, auch hier werden, obwohl nicht verkauft wird, werden schon Steuern anfallen, was insgesamt ein Liquiditätsnachteil ist, weil wenn du über eine Laufzeit von jetzt irgendwie 30, 40 Jahren laufend einen kleinen Prozentsatz immer wieder an Steuern rauszahlst, dann hast du diese Menge halt nicht mehr, um zu akkumulieren. Also dieser Zins- und Zinseszinseffekt. Man kann sich das mit so einem Zinsrechner mal durchrechnen lassen und das sind enorme Summen, was da zusammenkommt. Und allein deswegen finde ich es schon spannend, dass dieser Effekt hier rausfällt, weil es wird alles am Ende besteuert, erst bei der Auszahlungsphase, kommt mit ein paar Einschränkungen, dass du es erst bekommst, wenn du wirklich in Rentenphase bist und so weiter. Aber grundsätzlich, ich finde es ein gutes Gesetz bisher. Schade ist, dass jetzt kein Krypto möglich ist aktuell. Ich muss aber auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Bitcoin-ETN-Anbieter, die es ja auch in Deutschland schon gibt, also man kann ja in Deutschland über Exchange-Traded Notes auch bei einem Finanzinstitut schon Zertifikate auf Kryptowährungen, in erster Linie Bitcoin, aber auch, ich glaube, Ethereum, Solana und solche Sachen, da gibt es schon eine ganze Reihe anbieten, auch wirklich kaufen übers Aktiendepot. Und ich vermute, dass diese Anbieter im Hintergrund sich schon Gedanken machen, wie man so ein Paket bauen müsste, einen ETF bauen müsste, dass der unter die Zertifizierungsrichtlinien fällt. Und das ist in vielleicht, wir haben ja noch Zeit, bis 2027 wird das Ganze erst gelauncht, aber dass wir bis dahin eventuell auch schon Produkte haben, die zumindest eine Krypto-Bitcoin-Beimischung haben, um dann solche Effekte doch auch noch ins Altersvorsorgedepot zu bekommen. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall genau, spannende Neuigkeiten auf der Regulatorik-Seite, was da jetzt gerade passiert.
Ja, definitiv, definitiv. Werbung. Wenn du mit Krypto starten willst, ist nicht die erste Frage, welchen Coin kaufe ich, sondern wem vertraue ich und wie kompliziert wird das? Genau deshalb möchte ich dir heute unseren Partner Bison empfehlen. Bison ist der Krypto-Broker von der Gruppe Börse Stuttgart mit über 160 Jahren Erfahrung am Markt und Made in Germany. Der Fokus ist ganz klar: Einfachheit und Zuverlässigkeit. Du kannst dich in der App oder über Web kostenlos registrieren, dich ganz einfach verifizieren und dann in wenigen Minuten loslegen. Was ich als einsteigerfreundlich empfinde, Bison hat ein intuitives Design, mehr als 50 echte Coins wie Bitcoin oder Ethereum und der Handel ist gebührenfrei, ohne Kosten für Ein- und Auszahlung oder Kontoführung. Wenn du Bison jetzt einfach mal austesten möchtest, bis zum 31. März 2026 bekommst du mit dem Aktionscode BITCOIN10 10 Euro in Bitcoin. Wie? Kostenlos registrieren, Konto verifizieren, Geld einzahlen und Krypto handeln. Hinweis auf die Teilnahmebedingungen unter bison.app/audio.
Werbung Ende.
Ich meine auch, es gibt doch sogar Bit Capital. Ich meine, die haben doch auch ein ETF und investieren sehr viel in auch das Thema Krypto. Bit Global Crypto Leaders gibt es da, also no financial advice an der Stelle. Aber das müsste ein ETF sein, meine ich. Und ich müsste mal recherchieren, ob der auch darunter fällt. Das wäre natürlich ganz, ganz spannend. Von Jan Beckers, der hat ja auch seinen eigenen Podcast und macht da echt einen ganz guten Job. Ist wirklich auch ein guter Stockpicker, muss man fairerweise dazu sagen. Also er macht richtig, richtig guten Job. Und witzigerweise, wo ich das hier gerade sehe, 21 Energy, für alle diejenigen, die das gerade schauen. Habe die Tage mit dem Lukas, einer der Co-Founder von 21 Energy, telefoniert, haben uns auf den nächsten Podcast vorbereitet. Das heißt, eine unserer nächsten Experts-Podcast-Folgen geht um das ganze Thema, wie nutze ich denn Mining und Abwärme und wie kann ich daraus Energiekonzepte bauen. Da sprechen wir demnächst drüber. Witzig, dass es jetzt hier ausgespielt wird in dem Fall. Ja, sehr cool. Alright, dann als Gegenentwurf, was passiert gerade in den USA? Die USA hat ja ihren diese 401k genau, Pläne und das Weiße Haus hat jetzt hier, beziehungsweise das Arbeitsministerium hatte das mit in den Ring geworfen, dass der Bitcoin quasi auch als potenzielle Investmentmöglichkeit gegeben werden soll. Das ist noch nicht ganz durch, aber sie wollen sozusagen die Hürden aufweichen, dass Bitcoin und andere Digital Assets hier mit reinfließen können. So, das heißt, ja, wenn wir jetzt schauen, was gerade in Deutschland verabschiedet wird, okay, es ist in Ordnung, in ETFs zu investieren. Ich glaube, in den USA geht es jetzt auch noch um so Themen wie Private Equity, ja, also so Secondary Markets und ganz andere Themen. Das heißt, die sind da schon, ja, einfach noch viel, viel, ja, viel mehr Schritte weiter als das, was wir gerade denken. Aber sollen wir erstmal zufrieden sein mit dem, was wir jetzt an Fortschritt sozusagen erstmal gemacht haben? Ja?
Nach dem anderen. Ich sehe auch gerade der Artikel zuletzt aktualisiert am 1. April für alle Zuhörer. Wir waren uns klar, das ist die Woche vom 1. April. Und deswegen wurden alle Sourcen doppelt und dreifach gecheckt mit On-Chain an der Verifikation, wie ihr es vorhin gesehen habt, um wirklich sicherzustellen, dass wir hier keine Bildscherz News verteilen. Genau. Also wir waren gerade beim Blocktrainer, der hat ja auch einen April-Scherz, dass er jetzt eine Treasury-Company gründet. Genau. Wer den Blocktrainer kennt, weiß, nee, das passiert nicht, das passt null zu ihm. Und er hat schon regelmäßig da auch dagegen gewettert, aber als April-Scherz war es dann doch gut.
Ja, das war tatsächlich nicht ganz, ganz einfach. Also es gab so ein paar Themen diese Woche, wo man erstmal grundsätzlich zweimal reinlesen musste, gerade auch rund um den 1. April, ob das jetzt passt oder nicht. Wir haben gleich noch einen Exploit mit dabei, also einen Angriff auf eine Chain. Da dachten wir auch erst so, passt das nicht? Aber da haben wir gesagt, naja, das wäre eigentlich zu absurd, dass man sowas als Scherz nimmt. Aber Werner hat dann aus seiner Historie herausgekramt, dass es sowas schon mal gab bei einem ICO-Projekt aus Berlin und die gab es dann danach auch nicht mehr. Also von daher gutes Negativbeispiel, wie so ein April-Scherz auch mal in die Hose gehen kann. Ja, genau. Was aber kein April-Scherz war, um da überzuleiten, ist das ganze Thema Quantum Computing. Es wird ja immer wieder darüber gesprochen, inwiefern ist Krypto, Bitcoin, Quantencomputer sicher. Da ist, glaube ich, auch in der Bitcoin-Community gerade sehr viel los, was das Thema angeht. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt, Werner, und was zu sagen kannst. Aber jetzt kam vor kurzem erst, und wir packen euch alle Links in die Shownotes, kam ein von Google Quantum AI, das ist quasi eine Business Unit von Google, kam ein Research raus, von deren VP of Engineering als auch die Ethereum Foundation hat da mit dran gearbeitet und die haben ja einfach mal herausfinden wollen, wie nah ist denn eigentlich das Risiko und wie real ist das Risiko, ja. Und ich habe mir da mal so ein paar Kleinigkeiten rausgenommen und es wird halt hier davon gesprochen, dass man rund 20 Mal weniger Rechenleistung benötigt, als frühere Schätzungen angenommen haben. Was dazu auch, ja, was da auch rauf auch deutet, dass Bitcoin grundsätzlich in einer Zeit zwischen 9 bis 23 Minuten geknackt werden könnte, wenn man denn diese Rechenpower, die man benötigt, zur Verfügung hat. Da ist man jetzt noch nicht. Man könnte aber, und ich suche gerade die Zahl raus, das Datum, ich glaube, sie hatten gesagt, 20 29 müsste das sein. Ich schaue gerade mal. Ja, ich meine, 2029 wäre das, wäre man soweit. Und dementsprechend wird jetzt hier auch empfohlen, dass gerade die ganzen Protokolle auf Post-Quantum Computing sichere, sagen wir mal, Modelle umsteigen. Und ja, das ist natürlich was, was jetzt die ganze Community umtreibt. Ich glaube, Ethereum ist davon noch viel, viel mehr betroffen als Bitcoin. Und es arbeiten schon ganze Teams auch daran an diesem Topic. Das weiß ich, weil ich habe mit Marius von der Ethereum Foundation gesprochen und da ist das tatsächlich, kümmert sich ein ganzes Team nur um dieses Topic. Ja. Genau, Werner, was ist da dein Take zu? Wie siehst du das? Das ist ja so das Schlossgespenst, was schon die ganze Zeit rumgeistert im
Ja.
Space. Wie schätzt du das ein?
Genau. Ist jetzt insofern nichts Neues, wie du schon gesagt hast. Wir haben jetzt quasi noch mehr Research von einer guten Quelle, die wahrscheinlich sich da wirklich mit beschäftigen. Aber das Thema, hey, Quantencomputing wird irgendwann alles, was mit Encryption zu tun hat, lösen können, ohne dass du den Key tatsächlich hast. Es gibt zwei Argumente, die ich ganz spannend finde. Das eine ist, warum würdest du Krypto breaken, wenn du auch das normale Banking-System breaken kannst, wo
Genau.
viel, viel mehr Kohle drin ist?
Ja.
Zum anderen, die Anschaffungskosten von so einem Ding sind halt einfach enorm hoch. Die kriegst du nicht im Mediamarkt, sondern
Ja.
die musst du irgendwie selber bauen. Es wird auch erstmal nur eine Handvoll geben. Und auch die Frage, hey, wenn es bessere Algorithmen gibt, warum setzt man die nicht für Verification ein? Wenn ich so einen Computer wirklich zur Hand habe, warum mache ich dann nicht meiner und mein Bitcoin, anstatt das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen und zu zerstören? Also gibt die verschiedenen Ansätze. Ich glaube, es ist ein relevantes Thema, mit dem wir uns weiterhin beschäftigen müssen. Aber es ist auch nicht das Thema, wo man sagt, okay, das ist das absolute Ende für Krypto. Also ich glaube, da wird es durchaus weitergehen.
Ja, also es ist, wo hatte ich das? Also Algorand hatte 2025 genau schon die erste quantencomputersichere Transaktion durchgeführt, wo ich mich dann immer als Non-Techie frage, wie können Sie das denn eigentlich durchgeführt haben, wenn es Quantencomputer dann an der Stelle noch nicht gibt? Also wie funktioniert das? Also vielleicht bin ich zu blöd dafür, ja, aber ich verstehe es dann nicht ganz, wie das geht. Aber ich glaube, damit hausieren Sie jetzt wahrscheinlich sehr, sehr stark. Und dann kommt es halt auch noch mal so ein bisschen drauf an. Es gibt so verschiedene Typen von Angriffsmöglichkeiten, die man da in diesem White Paper noch mal differenziert. Aber ja, ich bin da auch gerade dabei, einen Artikel zu schreiben. Setze mich mit dem Thema gerade noch ein bisschen intensiver auseinander und sobald ich da was Sinnvolles zu erzählen habe, teile ich das dann entweder auf Instagram oder LinkedIn dann nochmal später. Genau. Alright, aber wichtiges Thema und CC hat dazu nur gesagt, hey, no panic, ja, er sieht das entspannt. Ja, schauen wir mal, ob das auch so bleibt oder ob er sich da irrt. Dann hatten wir noch ein
Auch der
paar.
letzte Satz von CC ist eigentlich sehr, sehr spannend. Es ist immer einfacher, it's always easier to encrypt than to decrypt. Es ist immer einfacher zu verschlüsseln als zu entschlüsseln. Und das ist eigentlich so eine Kernaussage, womit er absolut recht hat und die auch ja, zeigt, dass es auch langfristig weiter Bestand haben wird. Also es wird neue Encryption-Methoden geben, weil auch das Verschlüsseln ja dann auch andere Möglichkeiten zur Verfügung hat.
Ja, genau. Also es ist ja immer so, einer probiert anzugreifen, der andere probiert sich zu verteidigen, ja, und somit werden beide Seiten immer sich weiter nach oben schaukeln und dementsprechend, ja, sind wir gespannt, aber ich fand es tatsächlich schon eine wichtige News, die da einfach rausgekommen ist mit dem White Paper und dass die Annahmen, die ursprünglich mal getroffen wurden, dass es viel, viel länger dauert, dass das falsch ist. So, und ich glaube, das hilft ja auch, beziehungsweise die Leute, die in dem Thema unterwegs sind, die werden es wahrscheinlich eh wissen, dass es quasi früher schon möglich sein könnte als später. Und ist halt immer die Frage, was ist Common Knowledge in der breiten Masse? Genau. Alright, dann vielleicht noch ganz kurz einmal die News-Ecke. Wir hatten ja vor kurzem über KeyRock gesprochen, eine Investment-Company im Kryptobereich, die sehr aktiv ist, auch aus Europa heraus. Operiert. Ich glaube, Hauptsitz haben sie in London, ja, Europa, ja, kann man jetzt wieder ein bisschen Fragezeichen dran machen, aber ich sehe es jetzt einfach mal als europäische Company sozusagen und nicht US-Company, die ja immer große Millionen und Milliardensummen raisen. Die haben ihre Series C gemacht, also Series C und wurden mit 1,1 Milliarden bewertet. Und warum erzähle ich das? Vor kurzem war ja auch das Thema, dass Feature Finance aus München, eine DeFi-Company, übernommen wurde, die sich mit DeFi-Yield-Strategien auseinandergesetzt hat für den Retail-Bereich. Christoph Scholze war auch schon mal bei uns im Podcast. Einfach ein bisschen zurückscrollen oder einfach mal kurz suchen. Da hat er so erzählt, wie baut man eigentlich einen regulierten DeFi-Strategieanbieter an. Ich kann es euch sagen, es ist real pain in the ass, also war super, super schwer, das in Deutschland aufzubauen und die wurden jetzt übernommen von Key Rock und deswegen habe ich das jetzt hier an der Stelle nochmal als News mitgenommen. In diesem Sinne, liebe Grüße nach München an Christoph und wenn ihr da Bock habt, nochmal nachzuhören, geht da einfach nochmal ein Stück weit zurück im Podcast. Dann hatten wir noch eine News, die fand ich ganz spannend, wieder mal FTX. Deren Head of Engineering wurde natürlich damals auch in einem relativ umfangreichen Rechtsstreit angeklagt. Und der hat aber kooperiert und wurde jetzt lediglich zu 3,7 Millionen US-Dollar an Strafe verdonnert. Und entgegen dem stand aber eine längere Haftstrafe. Also insofern, der hat wohl gut kooperiert und hat jetzt trotzdem nochmal eine 3,7 Millionen Strafe bekommen. Und das als Individualperson aus dem FTX-Umfeld. Ne? Ist so vielleicht nochmal ganz, ganz spannende News am Rande. Genau. Werner, da, any?
Ja, fand ich schon heftig. Also als angestellter Ingenieur, Entwickler, so eine Strafe zu bekommen. Ja. Ich kenne die Hintergründe nicht. Ich gehe davon aus, das ist schon irgendwo gerechtfertigt, aber ja.
Ist schon, ja genau, so also muss man sich dann...
Ist eine Hausnummer, die man auch erstmal haben muss.
Ja genau, richtig. Also gut, der Gute wird wahrscheinlich auch nicht wenig verdient haben bei FTX, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber es wird bestimmt auch in Relation zu dem, was er verdient hat, eine Strafe sein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich so, gegen so eine Individualperson, die jetzt nicht ganz, ganz oben in der Nahrungskette ist, obwohl Head of Engineering ist so Mid-Level-Management, aber nichtsdestotrotz fand ich das schon beachtlich, dass du da so abgestraft wirst. Genau, dann was haben wir noch? Q1. DeFi-Lemma hat mal so ein Stück weit über alle DeFi-Protokolle geschaut, wie viel Krypto-Hacker dort gestohlen haben. Und das waren 169 Millionen US-Dollar im Q1 2026. Da könnte man jetzt sagen, ja, schon eine große Summe. Und dann hat mir heute Morgen der Werner noch rübergespielt. Ja, das ist zwar ganz nett in Q1, aber am 2. April gab es schon eine viel größere News und da hat das Thrift-Protokoll einen Exploit von 285 Millionen verkünden müssen. So, was war da los? Das ist natürlich crazy, ja. Das übersteigt direkt mal das Q1.
Ja. Das ist gleich mal das Eineinhalbfache vom ganzen ersten Quartal an am zweiten Tag direkt. Genau. Also wir fanden es auch sehr so riesig als News, dass wir wirklich, weil die ersten Meldungen waren auch bereits am 1. April, ob das nicht ein April Fool's Joke war. Genau. Aber nee, also es ist wirklich on-chain sichtbar. Stand jetzt ist noch nicht genau unklar, was der Angriffsvektor war, aber als großer DeFi-Anbieter auf Solana hatten die Assets in diesem Wert und man sieht auch, dass die abgeflossen sind. Es ist wirklich ein Major-Ding, das da gerade passiert und ich finde es aber positiv, dass immerhin Thrift kommuniziert, sehr proaktiv auf X, also alle paar Stunden hatten die jetzt einen neuen Post dazu, was alles genau passiert und ich glaube, das war der erste, den du jetzt gerade offen hast.
Ja.
Dass es überhaupt passiert ist und was alles passiert ist und auf welche Adressen die Assets verschoben wurden und so weiter. Also hier, man merkt deutlich, das war vor einigen Jahren immer noch, ja, wir sind gehackt worden und jetzt tschüss, wir machen mal. Und das merke ich gerade seit der Sache mit FTX und wie Ben das gemacht hat, Bybit das gemacht hat, war eine ganz andere Hausnummer, die super proaktiv rausgegangen sind und solche Einflüsse sieht man jetzt auch bei anderen Hacks, wo die Protokolle an sich da viel transparenter sind, was alles genau passiert ist, wo die Assets sind, was an Gegenmaßnahmen geplant ist und so weiter. Ja. Ich hoffe auch, es gibt so ein Postmortem werden die oft genannt, also so ein Abschlussbericht, wie es passieren konnte, weil die sind immer sehr, sehr spannend, was da alles drin steht und wo genau jetzt die Schwachstellen waren, welche Angriffsvektoren genutzt worden sind, weil da halt dann auch wieder andere draus lernen können.
Ja, total. Also hier unten wird auch schon geschrieben, will affected users get a refund? Also werden die betroffenen Nutzer einen Refund bekommen? Ja, das ist halt immer die Frage, wie tief sind die Taschen und ist das möglich? Wenn das nicht möglich ist, ist es eigentlich meistens so der Exodus des Projekts, ja. Und da war Bybit ja auch direkt, dass sie sagen, wir covern alles, gar kein Problem, ja. Und die waren dann sehr proaktiv. Die haben ja sogar am selben Tag, damals hatte ich dann mir noch die AMA mit Ben angeschaut.
Ja, da war ich auch dabei.
Ja, genau, das war tatsächlich echt super spannend zu sehen, wie der sich hinstellt, alle Fragen beantwortet, sich die Zeit nimmt und so. Und ich glaube, das ist genau das, was zuvor einfach echt miserabel gelaufen ist. Und du hast natürlich auch mit Ben einen super erfahrenen Manager und CEO, der schon auch schon lange mit dabei ist und der sich dann natürlich auch in so eine AMA stellen kann. Aber möchte ich in seiner Haut gesteckt haben damals? Wahrscheinlich nicht, ja. Aber dafür hat er das wahnsinnig, wahnsinnig gut mit seinem Team gemanagt, muss man sehr, 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 sehr anerkennen. Genau. Und dann vielleicht nur zum Abschluss, da hattest du noch mitgebracht, was denn so die Exploits waren. Ja, also im Januar waren es 103 Millionen über 12 Protokolle hinweg, im Februar waren es 24 Millionen über 8 Protokolle hinweg und im März waren es 41 Millionen über 14 Protokolle hinweg und April so far, ja, bis jetzt im April 285 Millionen über ein Protokoll. Ja, das war ganz witzige Übersicht. Aber witzig ist es natürlich nicht. Da gehen User Gelder verloren. Und hier wird es auch nochmal zusammengefasst. Fast eine halbe Milliarde in weniger als 4 Monaten. Ja, das ist natürlich bitter. Und das zeigt auch, dass ja DeFi immer noch anfällig ist und man umso mehr auf seine Assets achten sollte und regelmäßig sich mit dem Thema auseinandersetzen sollte, was passiert mit den Protokollen etc. pp. Genau. Und damit sind wir bei 30 Minuten Punktlandung, Werner. Also dafür, dass wir das jetzt das erste Mal das erste Mal ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, aber das erste Mal in dem Format machen. Unsere anderen Formate gingen meistens länger als eine Stunde und wenn ich da die Vor- und Nachbereitung oder Besprechung noch mit einbeziehe, sind wir eher bei 3 Stunden, ja. Also von daher Punktlandung. Von meiner Seite bleibt noch zu sagen, erstmal vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Grüße gerne. Sascha. Ja, Sascha, ich hoffe, du hast ein schönes Osterwochenende. Genieß es mit der Family. Und
glaubst du, dass er im Call live dabei ist? Ist er unter den Zuhörern?
Genau,
hat nicht arbeiten wollen, aber rein.
Zeit, aber hört sich mal an, was die anderen machen, während er in der Sonne liegt. Genau, richtig. Ja, nein, Spaß. Vielleicht noch eine Sache, kleiner Service-Hinweis. Ich bin in 14 Tagen auf der Invest zu Gast, bin dort auf dem Podium zu einer Panel-Diskussion, also wer Bock hat oder auf der Invest ist, sagt gerne mal Bescheid, würde mich freuen, euch dort zu treffen. Ansonsten hatten wir diese Woche noch eine Aufnahme mit Raphael Neuberger von Cashlink, der COO von Cashlink, der einfach mal erzählt hat, wie werden jetzt gerade die ganzen Assets überhaupt on-chain gebracht, wie funktioniert das, ja, wie werden Aktien on-chain gebracht, wie war das bisher eigentlich der Prozess und wo waren dort die Ineffizienzen. Da haben wir einfach über das ganze Thema Tokenisierung von Asset-Klassen gesprochen. Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil er da einen sehr guten Einblick auf das ganze Thema hat. Und falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, folgt gerne rein, abonniert, lasst mal einen Kommentar und eine Bewertung da. Wie gefällt euch das hier? Was können wir besser machen? Und seid gerne kritisch. Wir wollen besser werden. Wir wollen das für euch machen. Wir setzen uns eh mit dem
Thema aus. Nee. Heute nicht kritisch sein. Schreibt einfach, war der beste Podcast, den wir je hatten in der Serie. Ich will, dass Sascha...
Genau, Sascha, ist die Latte hoch, ja? Also haut mal drunter, wenn das hier richtig, richtig gut war, dann kannst du...
Alle 5 Sterne bewerten und jeder kommentiert beste Podcast ever, damit Sascha richtig ausflippt, was hier los war.
Genau, richtig, richtig. Am Ende zeige ich das Sascha und sage, Sascha, deine Zeit ist leider abgelaufen. Es ist New Kid on the Block. Werner Hoffmann übernimmt ab hier. Sehr gut, sehr gut. Aber vielleicht bin ich ja auch irgendwann mal im Urlaub und dann macht ihr das, ja, und dann überlasse ich euch da die Stage. Also von daher, es ist, glaube ich, ein ganz gutes Konzept. Sehr schön. Nee, in dem Sinne, Leute, schönes Osterwochenende. Gerne. Viel Spaß mit eurer Family und lasst ein bisschen Liebe und Support da und gute Zeit euch. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Viel Spaß beim Eiersuchen. Ciao, ciao.
Genau, richtig. Ciao, ciao.